Kaiser von Nilfgaard, Nicol Bolas, Emrah Cool und jetzt gerade relativ aktuell Olivia Voldaren. Die haben alle eins gemeinsam. Wenn man mal guckt auf einer Fahndungsliste auf ihren jeweiligen Daseinsebenen, würden die wahrscheinlich ganz oben stehen, als Erzfeind aller lebenden Wesen, vielleicht auch der Toten, wer weiß. Das ist heute auch unser Thema. Es geht nämlich um Archenemy und das ist ein relativ großes Thema, deswegen mache ich das nicht allein, das wäre auch langweilig, sondern mit Freddy.
Hallo!
Und Fritz.
Witness me. Scheiße, ich muss jetzt ziemlich lang nachdenken, was der passende Spruch zu meinem Cosplay ist, das ich heute anhabe.
Du weißt, was die Antwort darauf ist, ne? Mittelmäßig.
Mediocre,
ja. Einfach mittelmäßig. Was nett mittelmäßig war, war aber diese Erzfeindkarte auf dem Pre-Release. Rumpfbrecherschrecken. Der Krake, der hat richtig reingerotzt bei mir und 3-1.
Der verhinderte Homariden-Commander.
Ja.
Ich habe ja, als der gespoilt wurde, zuerst dran denken müssen, ob der die ganzen Hullbreacher aufgefressen hat, weil das ja von seinem Namen her durchaus passen würde, dass es jetzt keine mehr geben kann in Commander, weil er sie alle grausam dezimiert hat, dieser Krake. Und deswegen wahrscheinlich für alle Meermenschen-Piraten jetzt der Arch-Enemy ist.
Wenn alles nach Plan verläuft und diese Folge so released wird, wie sie vermutlich released wird und nicht die Comic-Con Stuttgart abgesagt wird und wir alle gesund und munter sind, 2 Wochen von heute, dann könnt ihr heute mal, wenn ihr Bock habt, bei uns auf die Social Media schauen und seht vielleicht ein bisschen das ein oder andere Update, weil da sind wir vielleicht jetzt gerade in der Zukunft und vielleicht versuche ich dieses Cosplay abzuziehen, was gerade aussieht wie heißt die Frau von diese Zwergen-Vehikelfrau, Del Pala?
So, Del Pala, ja.
So sehe ich, fühle ich mich gerade ein bisschen, vom Look her weniger wie Mad Max, aber irgendwie sowas wird dann passieren auf dieser Comic-Con, wo wir vielleicht herumkommandiert treffen. Mal gucken.
Aber ich finde das Cosplay ziemlich smashing. So.
Nice. Okay, Freddy redet heute nur noch mit diesen Karten.
Ja.
Wir versuchen trotzdem durchzukommen und schauen am Ende, ob Freddy dadurch unser Arch-Enemy geworden ist.
Ja, der Podcast ist in 5 Chandras vorbei.
Das weiß Jochen alles noch nicht, weil er nicht bei der letzten Folge mit dabei war, beim letzten Spiel oder Exil. Wir haben nämlich, Jochen, festgestellt, dass die kürzeste Zeiteinheit im Multiversum eine Chandra ist. Das beschreibt die kleinste verfügbare Zeiteinheit und das ist das von dem Release einer Chandra-Karte zur nächsten Chandra-Karte.
Ja, ich verstehe. Ja, das leuchtet mir dann doch ein. Das finde ich gut. Schauen wir mal, wie viele Chandras wir brauchen werden.
Aber woher kommt denn jetzt eigentlich dann der Begriff Arch-Enemy?
Erklär doch mal, Jochen, warum du heute darüber reden möchtest.
Ja, also es gibt, muss halt am Anfang einmal einleitend so ein bisschen in diese Begriffswelt eintauchen, weil Arch-Enemy auch ein Format ist in Magic. Und darüber wollen wir heute nicht reden, wir sagen trotzdem kurz, was es ist. Also es gibt dann einen speziellen Arch-Enemy, also ein Spieler ist der Erzfeind auf Deutsch. Finde ich übrigens fast noch schöner als das englische Wort, aber es ist jetzt nicht unser Thema. Und der hat zusätzlich zu seinem Deck, hat der noch Schemes oder Machenschaften. Ich habe jetzt nicht die deutsche Übersetzung nachgeschaut, aber ich finde Machenschaften fantastisch. Auf jeden Fall hat er Zusatzkarten und die haben eigene Trigger und die unterstreichen nochmal, dass dieser Arch-Enemy besonders mächtig ist, weil der eben nicht nur einfach zum Spaß gegen 3 Leute antritt, sondern durchaus in der Lage ist, die einfach wegzunatzen. Das berühmteste ist wahrscheinlich das mit Nicol Bolas und Amonkhet. Da weiß man auch, okay, die Gatewatch hat das Schicksal erlitten, das Nicol Bolas wollte. Sie sind gegen ihn angetreten, alle zusammen und haben komplett versagt, weil er einfach zu stark war.
Und was ist der Arch-Enemy bei Commander jetzt, abgesehen von diesen Spielmodi? Weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, wo wir heute so
genau, darauf wollen wir ja hin. Wenn, man kann nämlich durchaus als Spieler quasi zum Nicol Bolas werden, indem man eben ein Deck hat, das einen zum Arch-Enemy macht. Und das heißt nicht einfach, dass man nur mal kurz aufleuchtet auf dem Radar, so okay, der hat jetzt einen Solring Runde 1 gespielt und ist böse, sondern dass man eben wie Nicol Bolas da aufsteigt, dann sagt, ich werde jetzt das, oder es deutlich macht durch sein Handeln, ich werde das jetzt gewinnen und dann auch diesem Ansturm von 3 Spielern insgesamt gewachsen ist. Man kann immer noch scheitern, aber man sollte zumindest antreten mit dem Anspruch, dem gewachsen zu sein, weil sonst ist man auch kein Arch-Enemy, sondern einfach nur so ein verrückter Wissenschaftler von Innistrad, der aus Versehen sein eigenes Labor in die Luft sprengt. Ist auch gefährlich, aber nicht der Arch-Enemy.
Oder wie in Borderlands, Shooty McShootface. Shoot me in the face! Shoot me in the face!
Wobei wir ja noch dazu kommen werden im Laufe der Folge, oft ist es ja nicht mal so, dass man der Arch-Enemy sein will, sondern meistens wird man es ja. Also die Person am Tisch, genau. Die wo dann oft auf Platz 1 ist, ist ja am Ende dann meistens auch gar nicht mal immer die Person, die das Spiel gewinnt. Gerade weil sich so Arch-Enemy-Situationen ergeben. Also zumindest ist das, was ich viel häufiger erlebe. Und dieses wirklich bewusst sich zum Arch-Enemy machen und das so zelebrieren, ist eigentlich weniger häufig in meiner Erfahrung.
Genau, deswegen ist es aber eigentlich auch eher ein eigenes Thema und deswegen haben wir es auch als eigenes Thema genommen, weil reines Threat Assessment zum Beispiel, wie wir es in Folge 5 schon hatten, ist halt nochmal was anderes, als wenn man jetzt sagt, ja gut, dann counterst du mir halt diesen Spruch, ich werde dich trotzdem vernichten. Also es hat was miteinander zu tun, aber der Arch-Enemy zu sein, ist ein anderes Mindset, als einfach nur sich gegen ganz normale Interaktionen wehren am Tisch.
Ja, also Arch-Enemy wird man meistens durch durch offensichtliche Spielsituationen. Also wenn man zum Beispiel, eine der Standarddinge ist halt Turn 1, Sol Ring, Signet, Mana Dork, eine Runde warten, Turn 2, Wheel of Fortune, weiter, Gas, Gas, Gas. Also durch zum Beispiel so einen explosiven Start. So wäre man alleine durch der Arch-Enemy vom Spielstart an.
Ich habe neulich erst wieder unser Meme gepostet auf Twitter, das ich damals gemacht habe zu unserer allerersten Folge zum Unteren Radarfliegen mit diesem Omnath, der quasi wie dieses Big Brain Meme, der dann am Anfang ist so der normale Omnath ist. Man fängt das Spiel mit einem Solring und einem Signet an und der nächste ist dann quasi, man legt es erst in Turn 2, dass jemand anderes gefährlicher aussieht und der dritte ist dann, man macht den Mulligan, weil du das damals in unserer Folge gesagt hast.
Und Turn 4 dann einfach wieder Signet.
Genau, und der Start. Ja, genau. Der vierte Omnath ist dann quasi der Solring und das Boros Signet.
Gut. Das beste Signet ausgesucht.
Audio-Memes mit Onkel Fritz. Also auch eine eigene Kategorie. Seid ihr oft Arch-Enemy? Passiert euch das häufig?
Nee. Ich habe genau zwei Decks, mit denen ich, da können wir später noch drauf kommen, mit denen ich tatsächlich im Zentrum stehe oder im Fokus. Das weiß ich aber auch. Also es ist einmal mein Thassa oder Thassa Deep Dwelling Deck, weil das macht halt einfach nur mit Flicker-Effekten die ganze Zeit ekelhafte Effekte. Und das andere ist Choira Weatherlight Captain. Die ist halt, also Choira ist halt sehr, sehr stark. Man darf immer eine Karte ziehen, wenn man einen historischen Zauberspruch wirkt. Das heißt, man kommt super schnell durch sein Deck, man kann mit ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten gewinnen. Und weil die blau und rot ist, hat man halt auch noch das, was für mich auch zu Arch Enemy dazugehört, das Handwerkszeug, dass man eben nicht einfach nur die Tür eintritt von der Bar, sondern sich dann auch noch wehren kann gegen die Leute, die natürlich dann böse auf einen sind. Weil sonst, wie gesagt, ist man halt einfach nur ein bisschen tölpelhaft, um es mit den Worten eines Erzfeindes zu sagen.
Du Tölpel!
Also es hängt bei dir einfach von den Decks auch ein bisschen ab, oder?
Ja, also ich habe die auch so gebaut. Also weil ich, das war auch zum Beispiel ein Punkt in der Vorbereitung, habe ich ja auch aufgeschrieben, es gibt einfach bestimmte Commander, die animieren einen auch eher dazu, mal einen Arch-Enemy zu spielen. Weil natürlich Leute wissen, okay, dieser und jener Commander ist normalerweise, auch wenn man jetzt nicht so viel Arbeit reinsteckt, ist der einfach stark. Es gibt zum Beispiel, ich nehme immer gerne als Beispiel Yuriko. Yuriko ist einfach ziemlich stark. In den meisten Fällen, wenn man das Deck Yuriko-haft baut, ist das Ding einfach echt gefährlich. Und das wissen aber die anderen Leute auch. Und wenn du dann sagst, ja gut, ich mache halt dann keine Counterspells rein und keine großen Arten, mich zu schützen, dann bist du zwar von deiner Macht her, also zumindest von der Einschätzung der anderen und wahrscheinlich auch deiner tatsächlichen Macht, kommst du als Erzfeind daher, aber du siehst dich halt selber nicht so und dann wirst du scheitern. Und ich finde, da muss man dann selber mal dahin kommen zu sagen, wenn ich das jetzt spiele, dann werde ich wahrscheinlich von allen Leuten angegriffen, aber ich will trotzdem gewinnen. Und dann baut man sich ein Arch-Enemy-Deck und hat das auch im Kopf, dass man der Arch-Enemy ist.
Ja, also zwecks Arch-Enemy und Deckbau ist es besonders wichtig, halt einfach zu schauen, das kommt aus der Erfahrung heraus, wo die Leute hart reagieren. Ich hatte eine lange Zeit ein Elsha of the Infinite Deck und niemand, der länger als ein halbes Jahr Commander spielt und schon mal gegen das Deck gespielt hat, wird meinen so, ach, Freddy wird damit sein, den kann ich vertrauen, egal was er da was er sagt über sein Elscher Deck. Nein, ich wusste von Anfang an, wenn ich das Deck auspacke, die Leute werden mich von Turn 1 als das Threat sehen. Also habe ich das Deck dann halt auch gebaut, dass ich habe immer noch meinen Plan gehabt, dass es quasi ein Hidden Feather Deck war, wo ich quasi Zauber spiele, die meine eigenen Kreaturen anzielen und immer wieder zurückkommen und insbesondere darauf, dass ich mein eigenes Zeug, immer wieder solche Karten auf mein eigenes Zeug spiele. Aber bei Elsha of the Infinite wusste ich halt einfach immer, das wird ein Race. Wenn ich mit diesem Deck mich hinsetze, dann wird nicht jede Gruppe darauf anspringen. Es wird nicht immer die richtige Option sein, überhaupt, dass ich mit diesem Deck antrete. Aber ich weiß jedes Mal, wenn nicht jemand ist, der gefährlicher ist als ich, dann bin ich der Arch-Enemy. Und deswegen habe ich das gerne in Pots gespielt, wo andere Commander drin waren, die auch diese Arch-Enemy-Situation hervorrufen, wie zum Beispiel Yuriko oder dieser Sultai-Kerl, der Dinge verdoppelt. Yarok, glaube ich, heißt er.
Yarok, ja, der ETB-Trigger verdoppelt.
Genau, da habe ich es nämlich ganz gern, weil dann müssen die Leute sich entscheiden, wer jetzt denn eigentlich wirklich der Arch-Enemy ist. Und da kann man dann wieder, da bekommt man dann solche schönen politischen Dinge, wie zum Beispiel, ja, wir sind beide Erzfeind, aber ich gehe exklusiv auf den Yarok-Spieler, also könnt ihr mich doch unterstützen, oder?
Da sind wir also quasi bei dieser ersten Kategorie, Jochen, die du in den Shownotes aufgeschrieben haben, also Erzfeind ab Spielstart, was in dem Fall ist, also wir haben jetzt zwei Varianten genannt. Das eine ist schon vor dem Spielstart, allein basierend auf dem Commander, mit dem man antritt, hat man schon zumindest Erzfeind-Potenzial und alle wissen das auch und man selber vielleicht auch. Und das zweite ist, wenn man in den ersten paar Zügen oder ja wirklich vielleicht nicht nur im ersten Zug allein, sondern wirklich so die ersten zwei, drei Zügen wesentlich krasser losgeht als die anderen. Und es dann klar ist, dass wenn es jetzt ein 1 gegen 1 wäre, dann wäre der Sack zu. Dadurch, dass es ein 3 gegen 1 de facto werden kann, zumindest für kurze Zeit, ist noch nichts entschieden. Aber es ist sehr, sehr klar, wer vorgelegt hat am Anfang des Spiels.
Ja. Ja. Wer sich mit der Geschichte von Magic auskennt, der weiß, man traut niemals Yawgmoth und man traut auch niemals Ursa.
Absolut richtig. Lustigerweise sind das die zwei Erzfeinde gegeneinander. Also für Yawgmoth ist Urza der absolute Erzfeind, in der Geschichte jetzt, und andersrum halt auch. Aber spielerisch, auch da wieder, ist ein klassischer Fall, wenn du einen Urza an den Tisch bringst, der ist halt einfach von sich aus so stark, da musst du wissen, dass die Leute dich wahrscheinlich auch als Erzfeind sehen, selbst wenn du das nicht möchtest, aber dann hättest du vielleicht nicht Urza nehmen dürfen. Weil ich bin ja sonst immer dafür, dass man wirklich mit jedem Commander jeden Unsinn macht. Aber es gibt halt Commander, die sind von sich allein so stark, dass wenn die Leute dann nicht dich anvisieren und dich zumindest auf dem Radar haben, dann sind die ja verrückt. Und dann bist du aber auch verrückt, wenn du denkst, dass du da durchkommst mit einem Chair Tribal. Also die Leute werden es dann irgendwann wissen, dass du ein Chair Tribal hast und eine Urza vorne dran. Aber das ist dann jetzt auch eher in so einem Deckbereich, im Deckbaubereich, wo man Spaß über wirklich alles andere stellt und sehr abgründigen Spaß.
Also ich glaube, so dieses Erzfeind ab Spielstart, zumindest wenn man es jetzt nur am Commander festmacht oder an dem, wie gut man das Deck von der Person kennt, würde ich jetzt mal so die provokante These in den Raum stellen, dass wenn das, also das kann potenziell darauf hindeuten, dass das Power Balancing nicht so 100% funktioniert in einer Playgroup. Also wenn die Decks am Tisch, das können immer noch spaßige Spiele sein, es kann immer noch alles super sein, aber wenn von Anfang an für alle klar ist, die eine Person mit ihrem Deck muss von den anderen drei Leuten gehandelt werden, sonst wird sie einfach Party machen, dann heißt es nicht per se, dass die Spiele nicht witzig sind, wie gesagt, aber es ist definitiv ein Hinweis darauf, dass die Decks nicht alle auf demselben Level sind. Und das kann okay sein, aber es kann auch ein Hinweis sein, dass man da vielleicht dann sich überlegen sollte, wie balancen wir die Decks in unserer Playgroup ein bisschen besser aus miteinander. Und wenn es eben tatsächlich nur basierend auf dem Commander ist und man kommt in eine neue Gruppe, in einen neuen Game Store und hat sein Urza Chair Tribal Deck dabei, dann kann es, also da, dann sollte man sich, aber das weiß man vermutlich meistens auch, wenn man Urza als Commander benutzt, zumindest sobald man anfängt mit anderen Leuten zu spielen, merkt man das relativ schnell, ob der eigene Commander einen bestimmten Ruf hat und so, und dann kann man sich ja selber überlegen, geht das durch Pre-Game-Talk, kann man das regeln, und wenn man das nicht regeln kann, ob man dann nicht vielleicht auch einen anderen Commander benutzt oder ob man tatsächlich sagt so, nö, ich bin fein damit, und wenn ich dann erstmal die ersten 3-4 Züge gebasht werde, ist das okay, weil die Leute sehen dann halt im Game, dass ich nur Chair Tribal spiele, und dann balanced sich das alles wieder aus.
Das ist jetzt halt von, es stimmt auf eine gewisse Art und Weise, aber oft ist es halt so, dass diese Meme-Decks, wo dann die Leute sich ein bisschen, ich sage mal, dahinter verstecken, wie jetzt der Chair Tribal Urza, doch die Grundpower von den Urza haben und dann doch teilweise Payoffs, die halt ungecheckt zum Problem werden, auch wenn es als Meme anfängt. Also häufig sehe ich es halt auch, dass diese, oh, ich spiele Ladies Looking Left, und dann so, ja gut, Ladies Looking Left bedeutet also Witherbloom Apprentice plus irgendeine andere Combo, die mich gerade komplett aus dem Spiel nimmt, weil du gerade alle für Infinite burnst. Ha!
Left, das glaube ich also. Übrigens, dass das ist, also deswegen haben wir ja eine eigene Folge im Grunde dazu, weil klar, Power Level hatten wir ja zum Beispiel schon, haben wir auch eine Folge dazu gemacht, Power Level Diskussion, Threat Assessment, Deckbau, diese Kunst, dass man eher der Zweite ist und dann gewinnt, aber das Arch-Enemy-Szenario ist ja eigentlich, wenn man auch tatsächlich den anderen Leuten direkt sagt, okay, passt mal auf, ich habe jetzt dieses Deck, das kann sein, das geht, das, also ich weiß, dass es stark ist, habt ihr Bock, das mal so zu spielen? Weil das ist ja im Grunde, also es gibt halt den zufälligen Arch-Enemy, das kennt jeder, das passiert manchmal, dann ist man halt, man kann auch plötzlich von Platz 3 auf Platz 1 kommen in der Bedrohungseinschätzung. Aber dann ist man nicht als Arch-Enemy angetreten. Aber der Arch-Enemy, über den wir eigentlich jetzt reden und das, was auch Spaß machen kann, ist ja eher, dass man sagt, okay, passt mal auf, eigentlich ist dieses Deck jetzt nicht so, es ist nicht auf einem Level mit euren Decks, aber ich würde das gerne mal spielen. Kloppt mich einfach. Ich meine, hatten wir auch auf unserem Discord, der Marc zum Beispiel hat ja auch gesagt, hier, wenn ich mein Marchesa Black Rose Deck spiele, dann ist okay, dann kloppt mich. Ich werde euch trotzdem vernichten. Ich sag's euch auch vorher, dass das passieren wird.
Ja.
Und das ist dieser Geist von Arch-Enemy.
Genau, also das ist so ein bisschen, also vielleicht alle Leute, die diese allgemeinen Power-Level-Fragen interessieren, sei empfohlen, unsere vierte Folge mit dem Playgroup Power Creep geht genau in diese Richtung, und dann auch, ich glaube so 35 bis 38 oder sowas, wo wir diese vielen Folgen hintereinander mal hatten zum Thema Pre-Game-Discussion und all diese Dinge. Das tangiert das so ein bisschen. Heute geht es tatsächlich mehr so auch darum, eben dieses Arch-Enemy-Sein embracen. Aber ich denke, dieser Disclaimer hier am Anfang der Folge ist ganz, ganz wichtig, weil in meiner persönlichen Erfahrung, vielleicht ist es bei euch anders, ist es aber trotzdem so, dass dieses Arch-Enemy-Ding eben auch durchaus zu viel Bads führen kann. Insbesondere das unbeabsichtigte Arch-Enemy-Sein, auf das wir nachher noch kommen. Aber auch dieses Embracen, also das braucht, glaube ich, da müssen die Leute Lust drauf haben, da müssen die Leute Energie dafür haben, sowohl die Person, die die Arch-Enemy-Rolle explizit oder implizit aufnimmt, als auch die anderen, die vielleicht dann auf einmal an Tisch sitzen mit einem Deck, das viel, viel mehr kann als das eigene Deck. Da muss man Lust drauf haben, und da muss man dann auch, glaube ich, so ein bisschen Consent für diese Experience haben. Also das ist jetzt vielleicht, also der All Hail Bodas auf Twitter nutzt dieses Wort oft, und ich finde das im Commander-Kontext gar nicht mal so verkehrt. Also dass man tatsächlich sagt so, ich weiß, worauf ich mich einlasse, und wir funktionieren als Gruppe und kennen uns gut genug auf einer zwischenmenschlichen Ebene vielleicht auch, dass wir in der Lage sind, sowas zu haben, und das ist vielleicht nicht was für jeden Abend und nicht für jede Situation, dieses Arch-Enemy-Zeug so. Aber wenn man Bock drauf hat, kann es sehr, sehr witzig sein.
Aber ich würde jetzt halt mal hier eine andere Behauptung aufstellen, und zwar viele wissen gar nicht, wieso sie da Arch-Enemy sind, weil das höre ich genauso oft von Leuten, die dann mit Geschichten ankommen und dann so, ja, dann gehen sie immer auf mich, und dann, wenn ich irgendwas mache, Hauptsache ich bin draußen so. Größter Grund, weswegen ich Arch-Enemy sehe, und das soll jetzt halt niemand hier persönlich nehmen, ist, dass es sind Grudges zwischen Spielen, und kleine Dinge, die während dem Spiel passieren. Dass man sich verfeindet. Und das ist jetzt nicht mal im Spiel. Das ist jetzt wirklich nicht mal vom Kartenspiel an sich bezogen. Ich habe dir was removed oder so, sondern einfach nur sowas wie ich Path of Exile dir deinen Commander. War vielleicht okay. Wäre nichts passiert, aber die Person lasst irgendein Geräusch von sich oder so und das schuss einen sauer auf und ab dem Zeitpunkt, okay, ich fand das jetzt respektlos und ich bring dich um.
Das passt übrigens auch nochmal gut zu unserer Folge vor 2 oder 3 Folgen, ich glaube 60 oder 59 war das mit den Grudges, wo wir Henning Semrau zu Gast hatten. Da ging es ja auch so ein bisschen in die Richtung. Wir können so viele Querverweise machen mittlerweile, ist ganz schön. Ja,
56, aber die Kunst der Fehde.
Wir sind da mittendrin in dem zweiten, Freddy, was du jetzt angesprochen hast und Jochen, was du in deiner schönen Auflistung hast, nämlich der Erzfeind durch Handeln. Da gibt es ja auch wieder zwei Ebenen. Die eine ist halt quasi, was die Game Pieces, die am Board liegen, die Board States, und das andere ist natürlich auch so die Attitude, ne? Also man kann natürlich auch sagen, so, bring it on, so, ich bin jetzt, also man kann sich ja in dieser Schurkenrolle vielleicht auch gerne mal gefallen.
Natürlich, das ist ja, und das ist ja im Grunde das Schöne dran, wenn man sich dann mal entscheidet, okay, ich baue mir jetzt zum Beispiel, oder ich nehme einen Commander, von dem ich weiß, die anderen wissen, dass ich damit gefährlich bin, dann rüste ich halt mich direkt schon mal so aus, dass ich eben, wie gesagt, ich dreh die Tür ein, aber ich habe danach auch direkt die Uzi in der Hand, damit ich nicht einfach mit Fäusten angegriffen werden kann. Das ist im Grunde ja dieses sehr Schöne an dem Arch-Enemy, dass sich das auch so auseinander so fließend ergibt. Weil, gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe mir eine Yuriko gebaut, dann werde ich auch durch mein Handeln weiter in diesen Arch-Enemy-Status reingehen, weil sonst gehe ich einfach unter, weil die anderen Leute erkennen, das ist ja auch nicht böse gemeint, die erkennen einfach auch gar nicht rechtzeitig, vielleicht, dass du einfach nicht diese Art von Deck spielst.
Ja, wobei bei Yuriko ja so ein bisschen dazukommt, ich werfe das kurz ein, weil das so gut passt, so, die ist ja in ihrer Mechanik darauf ausgelegt, dass sie immer alle Leute abfuckt. Also ja, es gibt ja Karten, die mit der kannst du ja gar nicht targeten. Also selbst das kleine Precon in der Ecke, der einfach erstmal sich aufbauen will, der wird auch abgefuckt durch Yuriko, selbst wenn du den anderen stärksten oder zweitstärksten Spieler angreifst. Und natürlich will er dann auch Yuriko loswerden. Also quasi mit Yuriko ist so eine Commanderin. Vielleicht für die Leute von unseren Zuhörern, die nicht kennen. Wir haben gemerkt, wir sagen nicht mehr oft genug, was Karten machen. Das ist die Ninja-Commanderin schlechthin. Die hat, glaube ich, 1-3. Und kostet blau und schwarz. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr auswendig. Und sie hat diese Commander-Ninjutsu-Fähigkeit. Also, dass man sie aus der Command-Zone ohne Tags immer wieder eine ungeblockte, angreifende Kreatur mit ihr ersetzen kann. Und das besonders Krasse an ihr, und das ist das, was einen so zum Arch-Enemy macht mit diesem Deck, ist, dass sie die Fähigkeit hat, dass immer wenn ein Ninja von dir einem Spieler Kampfschaden zufügt, deckst du die oberste Karte der Bibliothek auf und darfst sie auf die Hand nehmen. Also du ziehst eine Karte und alle Gegner verlieren so viel Leben, wie die Converted Mana Cost oder der Mana Value dieser Karte sind. Das heißt, du haust immer alle. Und wenn du die eine Person bist, die immer alle haut, dann bist du halt ein bisschen einfach der Arch-Enemy dadurch. Also da muss sehr, sehr viel anders laufen, dass du es nicht bist. Ich hatte selber mal ein Yuriko-Deck und hab's aufgelöst, weil mich das so genervt hat, dass es ist unmöglich, mit Yuriko unterm Radar zu fliegen. Forget it.
Ja, das ist einfach auch nicht der Commander dafür. Wie gesagt, das ist halt, wo wir wieder bei der Commander-Wahl wären. Aber, wie gesagt, ich finde halt eine wichtige Sache, die zu Arch-Enemy-Situationen führt, ist eben, wenn man es nicht einschätzen kann. Wenn man der Yuriko-Spieler ist, dass man denkt, hey, ich gewinne doch nicht, aber gewinnen ist nicht die einzige Metrik. Wenn ich im Spiel 100 von 120 Schaden gemacht habe, dann war ich immer noch die treibende Person dahinter und ich musste entfernt werden, weil den Impact, den ich als Spieler oder Spielerin hatte, war der höchste in dem Fall. Und ich bin der Arch-Enemy. Und oft ist dieses Feel Bad kommt dadurch, dass man gar nicht merkt, wie viel man eigentlich macht oder an wie vielen Ecken man interagiert mit den Leuten. Das ist zum Beispiel auch was ich oft Problem habe mit Ezio und Aden. Weil auch wenn der teilweise nur 10 Schaden macht.
Was machen die nochmal?
Ach, die Commander an sich sind nicht wichtig. Das ist einfach ein Azorius-Speeddown-Deck mit Equipments. Aden kann Dinge für umsonst equippen und Aesir gibt quasi einen Schutz für Commander, dass die, wenn sie angezielt werden, 3 mehr kosten.
Sau stark.
Das Deck interagiert an sehr vielen Stellen und es kann auch, aber es ist super schwer, nicht der Arch-Enemy zu werden mit dem Deck, auch wenn es ein 10-Euro-Deck ist oder halt 8-Euro-Deck, weil wenn ich halt mit 11 Schaden mit einem Schlag komme, dann sind die Leute sofort aufgewacht, aber gleichzeitig übersehen sie Leute, die halt da 5 Schaden, da 6 Schaden, da 5 Schaden, da 2 Schaden durchdrücken. Und dann so, ich habe nur so und so viel Schaden gemacht mit meinem Deck, aber ich bin trotzdem als Arch-Enemy gewählt worden, weil mein Zeug so gefährlich aussieht.
Jetzt habt ihr auch gleich lustigerweise die 2 Methoden, wie man zum Arch-Enemy durchhandeln werden kann, beide genannt. Also Fritz hat das eine mit wenn bestimmte Karten ihre Effekte ausspielen, dann ist es oft unvermeidlich, dass man in dieses Ansehen rutscht. Das war jetzt bei Yuriko zum Beispiel. Und bei Freddy ist es halt mehr so, wenn die anderen Spieler den Eindruck haben und noch schlimmer, wenn dieser Eindruck absolut berechtigt ist, dass der eigene Spielplan gerade so vorangeht, dass es extrem gefährlich wird für jemand anders, dann müssen die ja auch was tun. Und dann gerade bei, das ist zum Beispiel ein häufiges Voltron-Problem, das sieht man erstmal nicht so, weil man natürlich nimmt man immer einen Spieler raus, aber wenn das erstmal passiert ist, spätestens dann hast du 2 Leute gegen dich. Meistens hast du von Anfang an 3 Leute gegen dich, weil niemand zuerst sterben will und alle Leute wissen, das ist halt jetzt sehr, sehr gefährlich, wenn dein Spielplan funktioniert.
Es ist auch wichtig zu sehen, welcher Pot man ist. Denn eine lustige Sache ist, wenn man ein kreaturenbasiertes Deck ist, dann sind Stacks, Pieces deine Freunde. Was es in echten Spiel oft ist. Stacks, Pieces
sind nie meine Freunde, Freddy.
Was es oft im echten Spiel ist, ich bring dich zuerst um den Stacks-Spieler. Oh, wieso verliere ich gegen den Control-Spieler? Ja, weil du deinen stärksten Ally mit rausgenommen hast.
Ja, da kann ich tatsächlich einfach widersprechen. Ich habe einfach keinen Spaß mit Stacks am Tisch, aber das regle ich dann meistens vor dem Spiel.
Ach, der mit den Peacekeeper-Logs hat keinen Spaß an Stacks.
Ja, das ist korrekt. Das ist für mich auch nicht so sehr Stacks. Das ist ja aber auch
das andere. Das ist absolute Stacks.
Darum geht's ja gerade gar nicht, Freddy. Lass mal nicht hier.
Nein. Sag an, wie spielst du keine Stacks? Auch mit deiner Teferis Puzzlebox und so in deinem Jeskai-Deck?
Spiele in keinem Deck Teferis Puzzlebox.
Aber jetzt habt ihr
jetzt, das ist jetzt wieder zum Beispiel eine interessante Situation für Arch Enemy, weil quasi so würden wir unterschiedlich Sachen einschätzen, genau wie der salomonische Jochen gerade sagen wollte. Ich lasse das auch gerne dich sagen, Jochen.
Nein, das war ja, das, im Grunde ist ja genau das passiert, was wir jetzt vorher besprochen hatten. Also es gibt Dinge, die machen einen einfach zum Arch Enemy. Und es gibt aber auch Situationen, in denen würde man selber sagen, das ist halt, auch das hast du ja gesagt, das was dann eben zu so schlechten Gefühlen führt. Ich war doch jetzt gar nicht der Arch-Enemy. Und das darauf wieder hat ja Freddy gesagt, okay, vielleicht muss man dann sein eigenes Deck mal genauer anschauen. Weil, wenn man merkt, dass man oft der Arch-Enemy ist, wie Freddy gesagt hat, dann muss man vielleicht einfach mal im Zweifelsfall Karte, entweder man schmeißt das Deck aus dem Fenster, je nachdem wie wertvoll die Karten waren, ist nicht zu empfehlen, aber, oder man geht einfach mal drüber und sagt, okay, ich verstehe, dass diese Karte. Es gibt einen Grund, warum ich immer anvisiert werde. Ich habe zum Beispiel, ich habe am Anfang gesagt, dass ich ein Tassa Deep Dwelling Deck habe. Jetzt habe ich meinen ersten Ratschlag direkt vom Anfang nicht beachtet und bin nicht voll Arch Enemy gegangen, weil ich habe zum Beispiel keinen Agent of Treachery drin, weil den finde ich arschig, der einfach bleibende Karten klauen kann, wenn er ins Spiel kommt. Was ihn sehr gefährlich macht, wenn man ihn flickert und sehr nervig. Er kann auch Länder stehlen und lauter so Unsinn. Den habe ich da nicht rein, aber es reicht ja zum Beispiel auch, wenn du einen Duplikanten drin hast, der einfach nur Kreaturen exiliert, wenn er aufs Spielfeld kommt. Was genau so eine Karte ist, also die sind nicht auf dem gleichen Level an Stärke, aber sobald du automatisch jeden Zug was flickern kannst, wird diese Karte dich zum Hassgegner machen für die meisten Leute am Tisch. Aber und da musst du halt danach gucken, okay, wenn ich das nicht will, dann muss ich vielleicht die Karte rausnehmen oder im schlimmsten Fall hätte ich halt vorher ansagen müssen oder muss ein anderer Commander.
Aber ich finde, hier sollten wir jetzt präzise sein, weil alleine das macht dich ja noch nicht zum Arch-Enemy. Das kommt ja eben auf deine Meta an. Nur weil ich eine starke, potente Synergie in meinem Deck habe und sie an Bord implementiere, also in meinen Metas passiert das ständig. Da machen alle Leute am Tisch das und dementsprechend wechselt sich eben immer auch so die Position des Top-Dogs. Das Problem ist ja nicht diese eine spezielle Karteninteraktion, das ist nicht, dass ich einfach eine Tassa Deep Dwelling liegen habe. Das Problem ist, wenn ich 5 oder 6 solche Value-Synergien habe plus Interaktions-Backup und in der Lage bin, konstant alles zu beantworten, was die Leute machen und die Antworten, die Leute versuchen, auf meinem Board zu neutralisieren. Das ist ja das, also quasi dieses Arch-Enemy wirst du ja nicht einfach so. Da muss ja schon relativ viel passieren, zumindest wenn, sag ich mal, wir davon ausgehen von einem Szenario, wo alle 4 Leute jetzt perfekt rational immer neues Threat Assessment machen. Das kann ja auch dann noch passieren, selbst wenn es keine Grudges gibt und selbst wenn es keinen, die Person hat am Anfang den Solring gelegt und irgendwie habe ich mir gemerkt, die ist jetzt gefährlich oder ich weiß, dass ich in einem früheren Spiel mal verloren habe gegen den oder die. Selbst wenn das alles nicht der Fall ist, sondern nur rein basierend auf dem Board State, selbst dann kann es ja trotzdem sein, dass man Arch Enemy wird. Und das kann. Das muss dann nicht mal sein, dass die Decks unterschiedlich gut stark sind. Es kann auch einfach sein, 3 Leute am Tisch ziehen schlecht und einer zieht die Gotthand.
Ja, hatten wir ja am Anfang. Das wäre dann wahrscheinlich, wenn du direkt die Gotthand hast, bist du halt schon relativ schnell in dieser Position. Für mich geht es bei Arch-Enemy ja tatsächlich darum, das hatte ich ja ganz am Anfang, eben diesen tölpelhaften Arch-Enemy. Ja, wenn ich jetzt merke, ich in meiner Welt sehe das nicht als schlimm an, möchte vielleicht 2-3 Mal so eine Karte flickern, die irgendwas exiliert und erkenne aber nicht, was das aus mir macht für die anderen Leute. Das ist ja, dann bin ich auch kein Arch-Enemy, dann habe ich einfach mich selber falsch eingeschätzt im allerschlimmsten Fall oder habe halt, also erkenne halt nicht ganz, was das für einen sozialen Einschlag hat, die Karte. Aber der Arch-Enemy sagt ja, ich spiele das, weil das mit dem anderen, zum Beispiel jetzt mit Flicker, sehr gut funktioniert. Und wenn du es mir kaputt machen willst, habe ich natürlich ein Mittel, weil ich weiß ja, dass du das nicht mögen wirst. Und deswegen bin ich eben mit der Uzi, hatte ich die Uzi schon in der Hand, als ich die Tür eingetreten habe und muss die nicht erst suchen, wenn ich die Tür eingetreten habe und vielleicht habe ich sie zu Hause vergessen, weil dann wirst du einfach verprügelt. Aber wenn du halt die, am besten sogar noch 2 in der Hand hast und dann sagst, ja, was wollt ihr denn jetzt machen?
Ja, aber also jetzt mal hier mal Butter bei die Fische. Sind das Spiele, die spaßig sind? Also ich merke oft, dass mich das auch einfach anstrengt. Also ich habe auch so ein bisschen dich so wahrgenommen, als du das Thema aufgebracht hast, dass das was ist, wo du selber diese Situationen, ist das was dir Spaß macht, an so Spielen beteiligt zu sein?
Für mich macht Arch Enemy Spaß, aber nicht die ganze Zeit. Und das ist für mich ein klassisches Erlebnis, das man einmal an einem Magic-Abend macht und meistens dann zum Schluss, wo man halt, es gibt ja auch genügend Gruppen, die sagen, okay, wie Freddy am Anfang gesagt, jetzt holen wir alle unsere miesesten Halsabschneider-Deck raus und schauen mal, wer der Nicol Bolas davon ist. Das ist für mich sowas, wie ich das wo ich das ansiedeln würde in meiner Beliebtheit. Ich selber bin auch gestresst, wenn ich zum Beispiel mit einer Tassa spiele, dann habe ich die ganze Zeit einen Herzschlag wie kurz vorm Herzklappenabriss und am Ende muss ich dann für mich abwägen, war es das wert? Und es ist halt schon geil, wenn du gewinnst, obwohl sich alle Leute gegen dich wehren. Aber das ist ja die große drüberliegende Frage über diese Folge. Ist es das eigentlich wert, wenn man der Erzfeind von allen lebenden Wesen ist?
Ja.
Freddy, also, du bist doch da geübt drin.
Mir macht Arch Enemy an sich eigentlich schon Spaß, wenn, solange es gerechtfertigt ist. Und manchmal ist es einfach komisch, weil da kann man irgendwann auch Logik nicht mehr nachvollziehen. Und ich denke, sobald man aufhört, die Logik hinterm Arch-Enemy nachvollziehen zu können, dann finde ich, ist es einfach nur noch Zufall. Und sorry, Fritz, dass ich dich jetzt hier unter Bus werf, aber was zum Teufel war in diesem Game damals mit herumkommandiert, wo Gormuldrak, Selenia und der Copy-Dino war? dass ich der Arch-Enemy war und du mir alles removed hast und jedes Mal alles mit den blöden Maze of Ith weggenommen hast. Während ich als Aggro-Deck mit Torbran versucht habe, das Combo-Deck loszuwerden, was dein stärkster Feind gewesen wäre.
Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, wie das genau lief. Tut mir leid, ich kann dir nicht mehr sagen, was meine Gedankengang damals war, aber es war sicherlich,
Sinn gemacht. Alles von dir abbekommen.
Ja, vermutlich, weil, also ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es schlicht und einfach nicht mehr, wie dieses Game genau lief. Das müsste ich jetzt nochmal im VOD nachgucken, da kann ich dir das nicht sagen. Aber oft ist es natürlich so, dass man unterschiedliche Einschätzungen hat. Ne? Du warst vielleicht in dem Game der Meinung, du bist nicht gefährlich und ich, meine subjektive Threat Assessment war, du bist gefährlich. Letzten Endes ist das auch immer was, das man vermutlich nie ganz auflösen kann, weil es ist sehr, sehr schwer, objektiv zu sein über sein eigenes Threat-Level. Also das ist, glaube ich, so eine Sache, das ist vielleicht auch was ganz Menschliches. So. Also wir sind nie, also wir tendieren, glaube ich, als Magic-SpielerInnen immer dazu, uns selber ungerechtfertigterweise getargetet zu sehen. Also es kann natürlich sein, dass man dann mal sagt, so ja, okay, das war jetzt legit, dass man mich getargetet hat und so. Aber
ich glaub,
im Normalfall denkt man ja dann doch irgendwie meistens so, hey, aber guck mal, ich versuche nur die andere Person vor dir, also dich vor ihr, davon profitierst du doch auch und so. Und die andere Person denkt sich ja, okay, gut, aber wenn du jetzt den Kombospieler oder wen auch immer wegnimmst, habe ich danach immer noch dich an Bord und ich finde dich halt gefährlicher. So, was auch immer, das kann eben alles Mögliche für so Sachen sein. Ich fand's aber, Jochen, was du gerade nochmal gesagt hast, ganz interessant. Und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Aspekt, auf den wir noch gar nicht viel eingegangen sind heute. Alles das, was du in den Shownotes als Erzfeind durch Diplomatie bezeichnet hast. Also es kann passieren, und da sind wir beim spannenden Thema Politics, dass man natürlich vielleicht erstmal wie der gefährlichste Spieler am Tisch wirkt, es aber nicht unbedingt ist. Aber dann am Tisch irgend so ein fieser Littlefinger sitzt, der eben alle erfolgreich gegen einen aufhetzt. Oder man selber dieser Littlefinger ist, der es eben dann schafft, den anderen so einzuflüstern. So, guck mal da drüben. So, das ist aber auch nicht verkehrt. So. Und ich muss zugeben, ich mache das durchaus auch gerne mal. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz fundamentales Teil von Commander, was zumindest für mich meistens sehr, sehr spaßig ist und eigentlich auch immer in Goodwill ist und ohne Bad Blood endet, solange man es halt nicht übertreibt und nicht irgendwie nur sich für den Second Coming of Machiavelli hält den ganzen Abend über.
Das ist ja so ein bisschen, das ist halt ganz interessant, wenn du in so einer Situation bist, weil wir haben ja auch eben auf dem Discord gefragt und die meisten Leute haben gesagt, ganz normal, auch wegen Threat Assessment, ich bin lieber eben Nummer 2 und gewinne dann. Oder auch, ich politike das lieber so hin. Aber das ist ja das Interessante, wenn du damit, also du merkst es sehr schnell, wenn du mit deinen Littlefinger-Aufhetz-Versuchen wirklich die Leute gegen den Arch-Enemy aufbringst, weil dann würde es nichts nützen, im besten Fall, also wenn das wirklich ja jemand ist, der mit dieser Haltung an den Tisch gekommen ist, dann würde es dir nichts helfen. Weil dann wird er sagen, ja gut, dann kommt halt zu dritt. Das ist mir doch egal. Wenn ihr diesen Lügen Glauben schenkt, dann vernichte ich dich und dann vernichte ich dich. Und dann hänge ich den Lügner zuletzt noch hier an den Kleiderhaken und watsch den ab. Und da merkt man, finde ich, ganz gut, wenn jetzt jemand, also wenn er es nicht vorher gesagt hätte, würde man sehr gut merken, wenn jemand ein Arch-Enemy-Deck hat oder dieses Mindset eben sehr verinnerlicht, dann ärgert er sich wahrscheinlich nicht mal. Dann ist er halt wie Maurice zum Beispiel, ist oft so jemand. Also er kann auch sehr salty werden, aber mit den richtigen Decks ist Maurice durchaus jemand, der sagt, das ist mir doch egal. Du kannst das jetzt countern und alles, was es dir gebracht hat, ist ein besonders schöner Platz auf dem Friedhof später.
Nee. Aber das ist ja zum Beispiel was, da würde das ja dann gut laufen. Also da wären ja dann alle happy am Ende und es würde alles passen. Ja. So, das Gegenstück ist natürlich, und das ist dann schön, das ist dann einfach ein gelungenes Commander-Game, würde ich sagen. So, das ist dann einfach cool, es wird gepolitikt. Ja. Es ist in den seltensten Fällen so in Commander, dass immer das gesamte Spiel alle genau in der gleichen Stärkeposition sind. Es ist ja der Standard, dass mal die eine, mal die andere Person Arch-Enemy ist. Das Problem ist vielleicht dann, wenn man eben durch geschicktes Politicking oder auch durch ungeschicktes Politicking, weil wir hatten mal eine Folge zum Beispiel über Kingmaking und über Deals, das geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, wenn Leute oder durch Unerfahrenheit oder durch was auch immer, wenn Leute durch zu Unrecht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, in diese Arch-Enemy-Position kommen und dann aus der nicht mehr rauskommen und am Ende einfach es alles irgendwie einen blöden Nachgeschmack hat.
Ja, also da gibt es halt einige Möglichkeiten und ganz wichtig ist halt einfach in dem Fall, kenne die Leute, mit denen du spielst. Oder versuch dir ein schnelles Bild zu machen, weil ganz ehrlich, einer der Leute, mit denen ich am Lieblings spiele, ist ein kompletter Chaos-Goblin. Elia, ich lieb dich. So, weil folgendes, du weißt nämlich nie, wie der reagiert und das macht teilweise die Spiele glorreich. So, du kannst ihm folgendes anbieten. Hey, wenn du ihn angreifst, dann können wir beide eine Karte ziehen. Alles klar, weil du das herausgezeigt hast, dass wir beide davon profitieren können. Wie kommst du aufs Maul? ich zieh nett die Karte, ich gebe uns beiden nichts. Du willst, dass ich den angreife, ich lass mich hier nett benutzen. Also kriegst du alles ab. Auf der anderen Seite kann er natürlich dann, ist er dann auch sehr kooperativ, oftmals, wenn es halt wirklich darum geht, Leute aus dem Spiel zu nehmen und halt bei coolen Plays unterstützt er einen auch. Und man muss halt wirklich genau so ein bisschen, der bringt halt ein super schönes Chaos-Element rein in den Ganzen. Und ich denke, manchmal sollten das wirklich auch mehr Leute machen in Erzfeind-Situationen, weil das ist auch ein super Weg, sich aus Erzfeind-Situationen zu befreien manchmal. Wenn man selbst die Person ist, die dann so, alles klar, ich mach was und ich passt. Du hast gerade einen krassen Turn und hast gepasst. So, manchmal einfach so der, einfach aus Zufallswillen was machen für einen coolen Play, weil dann sind die Leute weniger sauer und sind vielleicht okayer damit und hauen dich nicht sofort aus dem Spiel.
Ja, ist gut, dass du das jetzt sagst, weil also ich glaube, dass wir heute eine schöne, smoothe, knackige, für unsere Verhältnisse knackige Folge hinkriegen und damit kommen wir auch zum allerletzten Teil. Wir sind ja so ein bisschen so einig, so es kann viel bad sein, wenn man diese Arch-Enemy-Situation nicht mehr in den Griff kriegt und am Ende man das Gefühl hat, man ist jetzt zu Unrecht getargetet worden oder es gab einen Mob gegen einen, wie auch immer. Und die Frage ist jetzt, wenn man mal in dieser Situation des Arch-Enemies tatsächlich sich wiederfindet, wie kommt man da wieder raus? Freddy hat gerade schon eine Sache gesagt, indem man eben vielleicht durch eine Aktion, die eben primär auch einem selber gar nicht vielleicht so viel bringt, prima facie, sich einfach versucht, wieder Freunde am Tisch zu machen. Oder eine andere Möglichkeit wäre, und das habe ich zum Beispiel schon gemacht in der Vergangenheit, sehr klar zu versuchen, zu signalisieren, dass man jetzt einfach nicht mehr auf Stress aus ist. Also vielleicht die 2, 3 Threads, die man noch in der Hand hat, nachdem die eine Thread, die man an Bord hatte, irgendwie geregelt wurde, nicht nachlegen. Obwohl man könnte vielleicht erstmal eine Runde sagen, so, okay, ich habe gerade nichts, pass, go, ich fahre jetzt erstmal hier wieder eine ruhige Kiste. Das wäre eine andere Variante.
Ja, das ist, also für mich hat das so 2 Aspekte. Das eine ist halt, wenn man wirklich da reingekommen ist, obwohl man das nicht wollte, dann ist es sehr hilfreich, das zu machen, was ihr gerade gesagt habt. Natürlich kann man trotzdem dann auch noch auf die Schnauze kriegen, weil ja meistens, das hat auch jemand auf dem Discord gesagt, diese Erkenntnis darüber, wer der Arch-Enemy ist, die hat Lag. Die verzögert sich. Und man wird noch Angriffe abkriegen, obwohl man schon eigentlich gesagt hat, okay, ich habe jetzt, die Fabriken sind aus, werden gar keine Panzer mehr gebaut. Hallo. Da sind die Raketen wahrscheinlich schon auf dem Weg. Das ist halt eine Möglichkeit, da muss man trotzdem mit leben, dass man halt vielleicht noch was abkriegt. Aber das finde ich als Magic-Spieler, man wird ja auch so Sachen kaputt gemacht bekommen. Da muss man jetzt nicht groß in Schwermut verfallen. Die andere wäre halt, wenn man sagt, okay, vielleicht, weil das muss man einfach für sich selber ergründen. Wenn man sagt, ich bin in der Situation, war ich gestresst, aber vielleicht auf eine sehr gute Weise. Und es hat mega Spaß gemacht. Und dann kann man nämlich wieder diesen Schritt zurückgehen, wenn man das Spiel fertig hat. Und kann sagen, ja gut, okay, dann mache ich das vielleicht so, dass das ein wirkliches Arch-Enemy-Deck wird. Und dass ich dann auch hinkommen kann und sagen kann, das nächste Mal den Leuten, wisst ihr habt mich beim letzten Mal brutal verhauen und eigentlich konnte ich nicht so richtig was dafür. Versuch's doch einfach jetzt nochmal. Ich würde gern sehen, ob ihr das noch schafft.
Irgendwie sind so die Hälfte der Dinge, die du sagst in dieser Folge heute, klingen wie so irgend so ein DC-Supervillain, der von seiner Origin-Story erzählt. So, naja, die Leute dachten eben immer, ich wäre ein böser Typ, der Leute in Säuretanks wirft. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, wenn ihr mich so seht, dann werde ich das auch sein. Und jetzt bin ich das.
Ich habe eine positivere Figur dafür. Wenn du kannst es machen wie Lord Vetinari aus Terry Pratchetts Scheibenwelt. Lord Vetinari wird, die Leute versuchen ständig, den umzubringen, weil er der Chef von der größten und wichtigsten Stadt ist und weil er wirklich ein Halsabschneider ist. Er ist jetzt deswegen kein schlechter Kerl, das muss halt jemand machen. Und ich bin halt sehr gut darin, der zwielichtige, machiavellistische Herrscher dieser Stadt zu sein. Dann, der zieht zum Beispiel Freude daraus, weil er nochmal einen Schritt zurückgegangen ist, die Lage analysiert hat und gesagt hat, okay, das ist halt mein Leben. Mit diesem Deck wäre es jetzt bei Magic, das ist immer natürlich, wenn du jetzt mit deinem Chair Tribal kommst, hoffentlich nicht. Aber das ist halt jetzt mit diesem Deck mein Leben, dann mache ich das. Und das ist für mich persönlich lustig, weil darum soll es ja auch ein bisschen gehen in der Folge. Wir wollen ja den Arch-Enemy nicht nur erklären, wir wollten ja auch so ein bisschen rausarbeiten, warum der nerven kann und warum der aber vielleicht auch cool ist.
How I learned to stop worrying and love being the Arch-Enemy, so meinst du?
Ja, es klappt nicht immer. Ich bin da kein Fantast. Vielleicht zerlegt man auch das Deck dann irgendwann. Wenn man merkt, man hat Spaß, kann man es ja probieren.
Ich bin da eher bei Freddy, glaube ich, tendenziell. Also ich hab Decks, die ich so ein bisschen auf die Art und Weise spiele, wo ich sage, so mein Ziel mit dem Deck ist gar nicht mal unbedingt zu gewinnen, sondern ich will einfach nur diesen einen krassen, epischen Zug machen. Ich will diesen absurden Boardstate bauen und entweder die Leute handeln das und dann habe ich meinen Shot geschossen und wir schauen, was passiert, oder sie handeln es nicht und dann walze ich sie halt platt. Die meisten Decks von mir sind aber dann doch so, und mein normaler Default-Play-Mode ist, dass ich versuche, tendenziell immer zu vermeiden, der Arch-Enemy zu werden. Und wenn ich dann mal der Arch-Enemy bin, versuche ich, aus dieser Situation rauszukommen. Und ich versuche es aber nicht, indem ich versuche, den Leuten zu erklären, ich bin ja gar nicht so bedrohlich. Das habe ich eine Weile lang früher versucht und das hat dann nur dazu geführt, dass sie noch mehr auf mich gegangen sind, zu Recht auch. Sondern halt so, dass ich sage, so okay, gut, ganz sachlich geblieben, also ich versuche mich dann nicht in irgendwelche Grudges reinziehen zu lassen oder in irgendwelche Fäden, und wenn, dann meistens ist es dann so, dass es halt eine nächste Person gibt, die tatsächlich nach oben kommt, deren Stern dann auf dem aufsteigenden Ast ist, um hier mal ein paar Analogien miteinander auf eine weirde Art und Weise zu verquicken, und da finde ich dann absolut legitim, darauf hinzuweisen, so Leute, guckt mal, macht doch mal eine objektive Evaluation vom Board State. Bin ich noch der Arch-Enemy oder ist es nicht mittlerweile, sollten wir nicht vielleicht, guck mal, da ist jetzt eine super krasse Liliana und sonstige Engine an Bord gedroppt oder so. Vielleicht ist jetzt, sollten wir irgendwie da weiter gucken, was los ist.
Das können uns ja unsere Zuschauer auch mal also in die Kommentare schreiben oder auf unser Discord kommen und uns dazu was sagen, weil mich das tatsächlich interessiert. Weil ich habe ja, wie gesagt, auch nur zwei Decks, mit denen das passiert. Ich baue ja nicht alle meine Decks so. Ich würde normalerweise auch immer so handeln wie ihr. Aber es gibt halt auch Decks, wo ich sage, okay, manchmal da release the beast. Dann möchte ich halt so spielen. Da würde mich mal interessieren, ob unsere Zuhörer oder Zuschauer auch eben solche Decks haben oder ob die eher in dem Bereich sind, ich möchte es gar nicht oder eigentlich habe ich gar kein so ein Deck und wenn es mir mit meinem normalen Deck passiert, dann finde ich das fürchterlich.
Also ich bin sehr, bei mir passiert es eigentlich selten, dass ich wirklich der Arch-Enemy bin, außer mit Chatterfang, wenn Leute Artefakt-Decks spielen, weil Chatterfang ist einfach eine Living Countdown zum Bane of Progress. Ist auch ein bisschen der Grund hinter dem ganzen Deck.
Also ein Eichhörnchen, das zu einem Elementar führt, das alle Artefakte auffrisst und dann kaputt klopft.
Also das Deck ist kein Arch-Enemy, wenn keine Artefakt-Decks liegen. Aber sobald eins liegt, dann sind wir Feinde. Aber ich bin auch einfach sehr Grudge-affin oft. Also ich mag es manchmal einfach auch Grudges zu haben im Spiel. Und häufig hilft es halt einen auch in diese Arch-Enemy-Situation, oder ich sage mal, diese Arch-Enemy-Situation an sich zu vermeiden, weil wenn du einen Grudge mit jemandem hast und dann Ressourcen überexpandest, um eine Person stärker zu haten, dann machst du quasi im Unterbewusstsein schon suboptimale Plays oder Dinge, die dir bloß im Jetzt helfen, aber langzeitig nicht zum Arch-Enemy machen. Und das ist ein guter Beigeschmack dabei. Manche Leute sind natürlich auch nicht so, oh, Grudges sollte man nicht halten und sonstiges. Ich hab Spaß dran. Aber es ist halt, man tauscht halt eine Situation gegen eine andere aus.
Normalerweise, Freddy, bist du ja der PTSD-Mensch in unserem Podcast, der alte Traumata hier aufbereitet. Ich habe jetzt auch mal eins dabei, so zum Abschluss, bevor wir zur Karte der Woche kommen. Und zwar auch mal, als wir bei Herumkommandiert im Stream waren, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und da habe ich Okima und Kasur gespielt. Und vermutlich hattest du recht, ich habe es dir schon ein paar Mal gesagt, aber ich bin bis heute ein bisschen emotional belastet dadurch, dass du halt sehr, sehr klar gesagt hast, okay, dieses Deck mit dem Fritz, das der spielt, muss jetzt halt weg, weil es war halt klar so, du wusstest und du hattest auch recht damit, wenn du das nicht gemacht hättest, hätte ich dich halt umgebracht. Aber das sind genau die Situationen, die Grudges, die ich versuche zu vermeiden. Und im Prinzip, was da halt passiert, ne, dieses so, ich muss jetzt gegen diese Person machen, selbst wenn ich nichts gegen sie persönlich habe oder wie auch immer, selbst wenn der Boardstate unmittelbar nicht danach ruft. Wenn drei Leute sich das bei einer Spielerin oder bei einem Spieler denken, dann haben wir halt wieder so eine Arch-Enemy-Situation. Ich hoffe, dass wir da das gut aufbereiten konnten heute. Guter Aufruf von Jochen, Leute in die Kommentare unten auf jeden Fall reinschreiben, was eure Erfahrungen sind mit Arch-Enemies. Wenn ihr uns als Podcast hört, natürlich einfach auf den Discord kommen, uns das erzählen oder uns antweeten. Aber bevor wir all diese Socials machen, Freddy, du hast was dabei für uns.
Mit der Karte kann man sogar erkennen, mit der Card of the Week, wenn man hier, also nur lore-mäßig, wenn ein Arch-Enemy sich nähert, habe ich gehört.
Ja, denn die Karte der Woche ist Scout's Warning. Und das ist eine Karte aus Future Sight für ein Weiß, Instant. The next creature card you play this turn can be played as though it had Flash. Draw a card. Es ist quasi die weiße Version von Quicken. Quicken ist eine blaue Karte, die macht das gleiche für Sorcery Spells, also kann man sie casten, als wären sie Instants. Das Coole an Scout's Warning ist aber, viele kreaturenbasierte Decks spielen bereits um die 40 Kreaturen. Oder 30. Meistens Spellslinger-Decks im Sorcery-Slot haben bloß 10 oder so. 10, 12 vielleicht. Und Scout's Warning hat den extra Effekt mit den neuen Kreaturen, die Stacks-Effekte haben. Ja, es geht wieder hier um Stacks.
Du Monster.
Aber es geht mir eher darum, viele Decks können einfach nicht mit den Stacks so interagieren, wenn sie nicht blau haben. Blau, gut, mittlerweile einiges an Rot, sind die einzigen Farben, die wirklich mit den Stack interagieren können. Die können verhindern, dass etwas passiert. Weiß kann mit diesem Scout Warning auf Instant Speed einen Archon of Emeria reinflashen, dass jeder bloß noch eine Karte pro Runde machen kann. Oder die Talia, die halt alle Non-Creatures um 1 teurer macht, um Stormwinds zu verhindern, um Dinge in diesen wichtigen Interaktionsslot wirklich proaktiv loszuwerden. Und deswegen ist meine Meinung an Scout's Warning sehr gestiegen, weil es für mich mittlerweile wirklich eine Sache ist, wo, hey, das ist einer der wenigen Wege außerhalb von Izzet, wie ich aktiv mit den Stack interagieren kann.
Wie immer hat mein Reptiliengehirn dazu genau eine mögliche Lösung, und die habe ich sogar in einem Miri Katzendeck. Ich möchte nämlich einfach nur am Ende des Spielers, der vor mir dran ist, mit möglichst viel Leben den Felidar Sovereign reinflashen. Der sagt, dass ich das Spiel gewinne, wenn ich in meinem Abgib 40 Leben oder mehr habe. Das ist mir noch nie geglückt. Ich finde die Karte trotzdem gut aus den Gründen, die Freddy sagt. Aber ich wäre noch glücklicher, wenn der Jochen-Moment mal eintritt und ich jemanden mit diesem blöden, gehörnten Katzenvieh besiegen kann. Oder alle, um genauer zu sein.
Ja, also ich habe dem nicht so viel dazu hinzuzufügen. Ich persönlich habe Scouts Warning noch nie in irgendeinem Deck gespielt. Und der Grund ist, dass ich mir immer bei diesen Karten so ein bisschen denke, so, ist das nicht ein bisschen zu low impact und situational? Aber ich habe so gute Erfahrungen gemacht in meinem Leben mit lustigen Tricks in Weiß, also vor allem mit den weißen Counterspells, die mittlerweile nicht mehr so der krasse Geheimtipp sind, wie sie mal eine Weile lang waren, aber immer noch die Leute oft sehr, sehr kalt erwischen. Ich bin ein riesiger Fan davon, Trickery und Sneakiness zu machen in Strategien und Farbkombinationen, wo die Leute einfach nicht damit rechnen, weil beim blauen Deck rechnet halt jeder damit, dass du irgendeine Instant-Kacke machst, aber beim Mono-Weißen oder Boros oder Naya-Deck rechnen die Leute halt weniger damit und das kann schon enorm, enorm witzig sein. Deswegen ist das eine coole Karte der Woche, die ich extrem gut heißen kann.
Wenn man dann auf einmal was reinflashen kann und den Combo-Spieler oder den Storm-Spieler dann mit einem Unterbrichteil auf einmal eine Talia liegt und sie haben nicht mehr genug Mana, um weiterzuführen.
Ja. Ich glaube, es gibt da sehr, sehr viele Sachen, die man nicht unterschätzen sollte. Und das Ding ist halt so, at base ist es immer noch ein One-Mana-Cantrip und das ist auch nicht schlecht. Also dadurch, dass es dir noch eine Karte zieht, hast du zumindest nichts verloren, dadurch, dass du die in deinem Deck hast.
Bei Freddy könnte die Karte auch heißen, es wäre doch schade, wenn deinem Stack was zustößt. Was ein noch besserer Name eigentlich wäre.
Ja, ich kann aber nicht in diesen Dudes Looking Right Deck, weil ich glaube, es ist ein Dude Looking Left.
Speaking of, es wäre doch schade, wenn deinem Stack was zustößt. Es wäre auch äußerst schade, wenn eurem Deck was zustößt, es sei denn, es ist ein Tune-Up und dieses Tune-Up, das bekommt ihr, wenn ihr wollt, auf unserem Discord-Server, wenn ihr ein Deck habt, wo ihr das Gefühl habt, irgendwie bin ich damit immer Arch-Enemy, was mache ich? Lean ich into it? Mache ich ein richtig krasses Arch-Enemy-Deck draus oder kann ich es vielleicht ein bisschen mehr unter den Radar fliegen lassen? Dann kommt auf unseren Discord-Server, da haben wir ganz viele Leute, mittlerweile über 500 Menschen, die viel Deck-Brewery machen, viel Hilfestellung geben. Wir haben eine Beginners-Corner, eine Neulingskajüte. Wir haben jetzt wieder unsere Boxing-Liga, die jetzt schon 2 Wochen fortgeschritten sein wird. Aber da kriegen wir auch immer Price-Support von Wizards. Also kommt rein, es lohnt sich sehr, es macht viel Spaß. Wenn ihr keinen Bock auf Discord habt, wenn es euch nervt, dass wir das immer sagen, dann könnt ihr uns auch auf Twitter folgen, @edh_kompass. Jochen lacht schon, wenn er dieses Wort hört. Das triggert jetzt immer was in ihm. Ihr könnt auch auf Insta, manche Leute sind ja auf Insta statt auf auf Twitter, da gibt es @commanderkompass, da findet ihr uns. Und das Allerwichtigste ist aber, wenn ihr auf diese ganze Social Media Kacke keinen Bock habt, sagen wir mal, ihr habt uns über Google gefunden, ihr seid super oldschool und ihr wollt das alles nicht so, dann habt ihr trotzdem die Möglichkeit, uns extrem krass zu supporten. Und auch das sagen wir mittlerweile jede Woche, aber es stimmt einfach, weil das kann jeder Mensch machen. Ihr geht jetzt in eure Playgroup-WhatsApp-Gruppe und ihr sagt, hey Jungs, hey Mädels, letzte Woche habt ihr mich alle als Arch-Enemy behandelt. Hier ist eine Podcast-Folge genau zu diesem Thema. Zieht sie euch mal rein, empfehlt also den Commander Kompass weiter an eure Freunde, an eure Mütter, an eure Väter, an eure Geschwister, so sie denn Magic spielen, wenn sie nicht Magic spielen, dann auch. Und wenn ihr Bock habt, wenn ihr dieses Wochenende in Stuttgart auf der Comic-Con sein solltet und dort jetzt diesen Podcast irgendwie im Lift hört, dann könnt ihr zum GameStop-Stand kommen, weil da sind wir und spielen Magic und wir freuen uns sehr drauf, euch da zu sehen. Und auch ansonsten, seid brav, oder? Langer Monolog.
Seid brav. Tretet wenige Türen ein und zu eurem eigenen Wohl, habt dabei keine Uzis dabei. Also fangt überhaupt nicht erst an mit der Türeintreterei, dann ergibt sich auch danach kein Problem.
Und wenn ihr es doch macht, dann habt ihr auf mindestens 2 Uzis.
Und wenn ihr es doch macht, dann macht sicher, dass die Tür auch zerschmettert wird. So wie ihr den Like-Button zerschmettert und die Klingel.
Ja,
die Klingel dürft ihr nur drücken, nicht
kaputt machen. Like-Button, genau. Also, Jungs, es war mal wieder ein inneres Blumenpflücken. Wir sehen uns nächste Woche.
Servus. Adios.